Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Der vorletzte Spieltag der Männer-Bundesliga ist vorbei und ich bin auch wieder mit dabei, nachdem ich ja 2 Wochen im Urlaub war und mich Adam und André vor gut 2 Wochen netterweise vertreten haben. Danke nochmal an dieser Stelle. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, auch mal als eigentlicher Host hier diesen Podcast zu verfolgen. War sehr, sehr interessant und ja, ich kann natürlich jetzt nicht hier wieder herkommen, nachdem Adam mehr oder weniger meinen Podcast gekapert hat, ohne ein ordentliches Präsent. René Adler ist mit zu Gast. René, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich sehr.
Ja, Sascha, ich freue mich auch und schön, dass du mich als gutes Präsent bezeichnest. Du musstest ja auch was liefern. Also wenn du 2 Wochen einfach so abdüst und Urlaub machst, dann musst du auch irgendwas im Petto haben.
Das geht natürlich nicht. Ich habe mich jetzt quasi eingesperrt wie Rocky Balboa ins Trainingscamp. Ja, je nachdem, was du jetzt bist, bist du jetzt für mich mein Klapperlängen oder bist du mein Apollo Creed?
Ivan Drago.
Ach, stark, ein Rocky-Kenner. Lieblings-Rocky-Teil deiner?
Ah, das kann ich nicht sagen. Also glaube ich, das... Ja, so ein Freak bin ich nicht, aber den mit Ivan Drago fand ich schon ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, welcher das jetzt war.
Das war der 4. tatsächlich, ja.
Der 4., ja, okay. Na, ich sehe, du bist ein Freak.
Ja, das war tatsächlich auch so ein Film meiner frühen Kindheit irgendwie, so ja, durchs Elternhaus mitbekommen, aber wir sind ja nicht beim Filmpodcast von Steven Gätjen, den du auch, glaube ich, mal bei dir im Podcast zu Gast hattest, beim Spotlight-Podcast, wenn ich mich recht entsinne, ne?
Ja, Steven war bei mir zu Gast, ich war auch schon bei Couch, Kino oder Couch, das ist ja dein Podcast, den du meinst, Steven hat ja diverse und ja, ich schätze Steven total, ist ein Kumpel, wir wohnen beide hier in Hamburg und ja, ist ein toller Mensch und ich finde, und ein einwandfreier Moderator.
Mhm. Du bist nicht nur im Podcast-Game vertreten mit deinem eigenen Podcast, sondern bist natürlich auch bei Sky unter anderem mit dabei, bist da die Stimme unter anderem mit bei Schmiso und sprichst da in Regelmäßigkeit über die Premier League. Jetzt am Wochenende geht es wahrscheinlich auch wieder auf die Insel, ne? Letzter Spieltag?
Ich habe in der Tat jetzt am Wochenende mein letztes Spiel gemacht bei Man United gegen Arsenal für diese Saison. Nächste Woche übertragen wir von vor Ort. Das wird aber Thomas Hitzelsberger machen mit Schmiso. Ich war ja letztes Jahr mit Schmiso beim großen Spiel im Etihad, Man City gegen Liverpool, wo es um die Meisterschaft ging. Das hat großen Spaß gemacht und jetzt dürfen auch mal andere ran und insofern habe ich andere Themen. Ich werde am Samstag im Sportstudio sein. Die EM rückt ja auch in großen Zügen näher, wo ich auch die Ehre habe, dabei sein zu dürfen fürs ZDF und da liegt jetzt so mein Fokus, heißt die Premier League Saison ist zumindest als Experte für mich jetzt erstmal abgeschlossen, aber natürlich verfolge ich den nächsten Spieltag oder beziehungsweise auch heute Abend ja schon, genau. Heute Abend geht es ja schon rund, ne?
City, bei den Spurs, City gegen Spurs, Man City.
Genau, also da hofft natürlich jeder, der es mit den Gunners hält, dass da mindestens ein Pünktchen oder 2 Pünktchen liegen gelassen werden, damit Arsenal die Chance hat, im letzten Spieltag Meister zu werden. Insofern, es bleibt spannend, es geht bis zum letzten Spieltag, deswegen kann ich alle neutralen Zuhörerinnen und Zuhörer nur ermutigen und empfehlen, schaut nicht nur Bundesliga, da ist ja fast alles entschieden, sondern schaut vor allem die Premier League.
Das ist doch ein Wort. Und auf die Premier League werden wir zum Ende der Folge nochmal kurz sprechen. Du hast ja eben schon Man United gegen Arsenal angesprochen. Das werden wir uns ganz am Ende nochmal kurz reinziehen, was dann noch so los war bei einem Gegentor. Aber wir blicken erstmal auf die Bundesliga, denn Frankfurt gastierte in Mönchengladbach und hat dabei ein Tor erzielt, wo ich denke, dass man da aus Sicht von Jonas Omlin oder aus Sicht von Fabian Otte, der ja der Torwarttrainer von Jonas Omlin ist in Gladbach, die Situation sicherlich nochmal aufarbeiten wird, denn wir haben dann einen Pass in die Tiefe auf Hugo Etikiti, der den Ball sehr gut auf Ebimbe ablegt mit der Hacke. Und dann ist es eigentlich so, dass Omlin gar nicht mal groß vorrück, sondern seine Position hält und trotzdem sieht es ein bisschen komisch aus, René, wie Omlin da drunter geht. Also so eine Mischung aus Hand, Fußberater, wusste nicht so ganz, was er jetzt machen soll, ne?
Ja, das sind ja auch immer aus Torwartsicht die schwierigsten Bälle, wenn er nicht so klar da hinkommt, also nicht die Entfernung hat, dass du weißt, okay, du musst auf jeden Fall abkippen und die Hand nehmen oder du musst gar abdrücken, wobei das jetzt schwer ist, sondern so ein Twitter-Ball ist, wie du schon richtig gesagt hast, und es schwer ist, wo du nicht weißt, soll ich den Hand nehmen, soll ich den Fuß nehmen. Ich glaube, der Fehler, wenn man von Fehler sprechen kann, also jetzt, wir gehen ja jetzt hier, wir sind ja ein Experten-Podcast, ne, und wir, ist ja unsere Aufgabe, da wirklich en detail alles auseinander zu klamüsern. Und da kann man schon ein, zwei Dinge sagen, dass er natürlich die Gewichtsverteilung zu weit auf dem Hacken hat. Ne? Also fällt so ein Stück nach hinten. Dann ist immer schwer, irgendwo in die Aktion zu kommen. Das wäre das Erste, was mir da aufgefallen ist. Und dann versuchst du dich natürlich immer in die Situation reinzuversetzen. Auch wenn es bei mir schon ein paar Jahre her ist, habe ich das ja irgendwie auch ein paar Jahre gemacht und habe auch einige solche Gegentore bekommen, wo ich mich im Nachhinein auch geärgert habe. Ich hätte jetzt spontan gesagt, wenn du da ganz klar bist in deiner Entscheidungsfindung, nimmst du bei so einem Ball vielleicht eher den Fuß. Aber dafür musst du halt auch auf den Zehenspitzen, musst eine gute Gewichtsverlagerung haben, musst auf beiden Beinen gleichzeitig stehen, um in die Aktion zu kommen. Ne? Also du kannst auch so diesen deinen rechten Fuß unten so wegschieben, um dann versuchen, noch mit einer Hand ranzukommen, weil groß drücken musst du da nicht bei so einem Ball, weil der hat nicht die Länge. Sondern du musst einfach nur schnell sein. Diese Handlungsgeschwindigkeit ist aber in dem Fall auch super schwer, weil da natürlich sehr, sehr viel los ist. Viele Beine sind vor dir. Deswegen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sascha, ich hätte jetzt vielleicht spontan gesagt, eine größere Wahrscheinlichkeit hat er, wenn er gut mit dem Gewicht auf den Zehenspitzen, eine gute Balance, gute auf beiden Beinen, um dann mit dem rechten Bein versuchen, den Fuß irgendwie abzuwehren mit einer Fußabwehr. Das hätte, glaube ich, eine größere Wahrscheinlichkeit gehabt, den Ball zu halten.
Ja, ich glaube auch, so die Fußabwehr wäre für mich auch die bessere Variante gewesen. Also ich bin generell eher ein Fan davon, bei so körpernahen Schüssen auf die Fußabwehr zu setzen. Meistens, wenn man auch ein bisschen kontrollierter, finde ich, auch den Ball abwehren kann, als nur so gerade so in der Hand ranzukommen, wenn die Bälle dann doch sehr scharf geschossen sind, kommt man so gefühlt einmal ganz kurz ran und dann rollt der Ball meistens so vor einem so rum. Deswegen bin ich dann eher so ein Fan davon, den zu versuchen, eher mit dem Fuß kontrollierter, ja, vielleicht im Idealfall so zur Seite wegzulenken. Und bei Omlin ist halt ein Torwart, der meiner Erfahrung nach recht selten die Fußabwehr nutzt. Also ist dann ja so ein Torhüter-Schweizer Prägung. Ne? Kennt man ja auch so von Jan Sommer, Gregor Kobel. Gut, wobei Kobel würde ich eher zu einem Torhüter-Deutscher Prägung ziehen, solange wie der bei Michael Rechner im Training war. Deswegen ist es halt immer typabhängig. Und ich glaube, Jonas Omlin wollte erst seinen ursprünglichen Plan durchziehen, was er immer macht, okay, Handabwehr, komme ich hin, weil suggeriert, glaube ich, auch dieser recht breite Stand, den er da wieder hat, den er auch immer hat, kurz bevor der Ball dort geschossen wurde. Und hat dann gemerkt, okay, ist vielleicht doch nicht so die beste Art, aber es steht und fällt, glaube ich, das hast du ja auch schon gesagt, mit seiner Grundstellung, die ja eher nach hinten ist. Also sah eher so aus, als hätte der so einen unsichtbaren Stuhl hinter sich.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, dass du, wenn du auf die Hacken fällst, wenn deine Grundstellung, da sprich dein Gewicht dich nach hinten zieht, dann kippst du auch nach hinten und dann hast du auch keine Länge. Ne? Selbst wenn du versuchst, den Ball mit der Hand abzuwehren, dann wirst du nie die Länge und auch die Geschwindigkeit bekommen, weil du eher so ein bisschen die Tendenz hast, umzufallen, anstatt halt wirklich, selbst wenn du dich entscheidest, die Hand zu nehmen, das rechte Bein quasi wie so wegschiebst, ne? Also als wenn dir das jemand wegkickt, das sind ja auch bei körpernahen Bällen, da kann ich mich noch gut erinnern, dass du halt dann dein rechtes Bein in dem Fall den linken vorbeischiebst, um dann halt möglichst schnell diese körpernahen Bälle auch mit der Hand abwehren zu können. Aber das ist in der Theorie, ich glaube, du musst halt auch immer gucken, wie viele Beine sind vor dir, wie ist die Situation, ich habe es jetzt nicht mehr en detail im Kopf, ob der durch die Beine geschossen wird, ne? Welcher Verteidiger blockt vielleicht welche Ecke ab, ne? Das sind ja immer Themen, die du auch im Training natürlich irgendwo in den Spielformen simulieren kannst, aber im Spiel dann auch nochmal anders.
Mhm. Gerade wenn dann auch ordentlich mehr Druck auch von den Fans und so weiter dort mit dabei ist, auch wenn man natürlich jetzt zu Hause gespielt hat, und vielleicht, natürlich hat das Gladbach mit diesem Unentschieden ja den Klassenerhalt endgültig fix gemacht, aber davor ging es ja trotzdem noch so ein bisschen um irgendwas. Und für Omlin war es jetzt auch wieder das erste Spiel, glaube ich, nachdem er ja die Woche zuvor wieder gefehlt hatte. Also ist er trotzdem auch verletzungsgeplagt, deswegen kann es ja manchmal sein, dass so diese berühmten Automatismen da nicht ganz so drin waren. Aber vielleicht abschließend dazu, ich kann mich jetzt gar nicht so dran erinnern, da habe ich es gar nicht mehr so vor Augen. Warst du eher der Typ Fußabwehr oder eher der Typ Handabwehr, also was habt ihr gerade im Torwarttraining zu deiner Leverkusener Zeit?
Ja. Ach Sascha, was soll ich sagen? Ich konnte beides.
Ah, sehr gut, klar.
Nein. Also situativ, also ich glaube, da entscheidet auch der Instinkt. Also ich habe wirklich in der Tat beides benutzt. Wenn du eine gute Grundstellung hattest, wenn du gut und sicher standest, auf beiden Füßen das gleiche Gewicht hattest, dann macht es gerade so aus Spitzenwinkel scharfe Schüsse da überlegst du ja nicht viel. Also dann schnippst der oder schnallt der Fuß raus. Das ist ja wirklich was ganz, was aus dem Instinkt passiert. Aber es gab natürlich auch Fälle, wo du halt die Handabwehr da nimmst. Also ich habe halt auch immer gesagt, Torwarttraining ist halt reine Wiederholung. Das ist wie beim Tennisspieler. Auch wenn du die Bälle 10.000 Mal, 50, 100.000 Mal gemacht hast, du musst es halt immer wieder machen. Und es gibt immer wieder gleiche Bälle. Und da gehört halt natürlich auch dieser nahe Ball, wo du das Bein so wegschiebst dazu. Da gehört der normale Fuß vor, also Schritt weg, der Step und Springen. Also es sind alles immer Abfolgen, die du, so habe ich auch trainiert, am Anfang des Trainings immer einmal einstudierst und dann gehst du in die Explosivität. Aber diese Grundtechniken, die musst du immer wieder über Wiederholung einstudieren, damit du sie halt auch wirklich aus dem Instinkt im Spiel abrufen kannst. Und deswegen da zur richtigen Zeit zu entscheiden, wann brauche ich den Fuß, wann macht es Sinn, das holst du dir eigentlich im Training in der Situation.
Ja, absolut klar. Das sind immer diese intuitiven Entscheidungen, die ja getroffen werden, weil wenige Torhüter sagen dann, glaube ich, okay, der ist jetzt unter 3 Metern, da muss ich auf jeden Fall den Block lang setzen oder Block kurz setzen. Es, wie du sagst, geschieht intuitiv und ja, diese hohe Wiederholungszahl, du warst ja auch einer derjenigen, die, glaube ich, den Korbgriff wie viele hunderttausende Male gemacht hat, also so die flachen Bälle, halbhohen Bälle auf Mann im Korbgriff, Knie runtergesetzt, das war ja bei dir so ein Trademark-Move so.
Ja, das würde ich nicht sagen, ich meine, das gehört halt dazu, jeder hat also sein Warm-Up-Programm und das gibt natürlich auch einen Torhüter Sicherheit, Bälle auf den Mann, Bälle, flache Bälle auf den Mann, nahe Bälle nach rechts, nahe Bälle nach links, etwas weitere Bälle, halbhohe Bälle, so, und wenn du das da drin hast, dann kriegst du auch ein Gefühl für Ball, für Rasen, Ball-Handschuh-Connection, also das ist ja, da weißt du ja, wie du dich fühlst. Und dann gehst du ins eigentliche Training. Und das meine ich mit, beim Tennisspieler ist es Vorhand, Longline, Vorhand, Cross, Rückhand, Longline, Rückhand, Cross. Das sind ja immer wieder dieselben, es ist Volleys. Mhm. Das ist ja beim Torhüter genauso. Über die Wiederholung, Technik perfekt zu machen. Und wenn du die Technik auch in der langsamen Wiederholung gut hast, dann kannst du auch dahin gehen, schneller zu gehen. Also es macht meines Erachtens nach keinen Sinn, wenn du nicht sauber in der Technik bist, dann versuchen irgendwie in die Geschwindigkeit, in die Explosivität zu gehen.
Mhm. Ja, definitiv. Das stimmt. Wir gehen mal weiter, René, und zwar schauen wir mal auf deinen Ex-Club Leverkusen, gastierte in Bochum an der Castroper Straße, in einem Spiel, wo es für Leverkusen natürlich in erster Linie darum ging, diese Wahnsinnsserie einfach weiter auszubauen. Mittlerweile 50 Pflichtspiele ist man ungeschlagen. Und das 4:0 aus Leverkusener Sicht, da müssen wir, glaube ich, auch über Manuel Riemann sprechen, einfach jetzt weniger, weil das Gegentor jetzt unhaltbar war. Das natürlich ein guter Schuss von Stanisic, der ja dann auch genau auf diese Ecke schießt, wo der Bochumer Verteidiger eigentlich stand. Deswegen ist es ja schwer für Riemann zu halten. Aber halt vorher bringt Grimaldo im Strafraum einen Rückpass, einen Querpass. Und bei Riemann dachte ich, sind wir jetzt irgendwie schon beim Freizeitkick, keine Ahnung. Ich habe gestern in der Uniliga mitgespielt, habe ich, glaube ich, mal so einen ähnlichen Ball abgewehrt. Einfach recht locker mit dem Fuß. Also den kann man ja oder sollte man, finde ich, eigentlich aufnehmen, auch wenn es natürlich kurz vor Schluss war, eher bescheidenes Spiel aus Bochumer Sicht, mit dem Platzverweis recht früh in der ersten Halbzeit schon. Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit oder ein bisschen mehr, also den Ball muss er einfach aufnehmen, Punkt.
Ja, brauchen wir nicht mehr drum rumreden, hast ja alles gesagt. Also das sieht natürlich maximal kacke aus und lustlos aus und da ist auch keine Ausrede. Ich meine, das ist ein Bundesligaspiel, ne? Und ich glaube auch nicht, dass Manuel Riemann da jetzt gedacht hat, ach komm, ich habe keinen Bock mehr, steht eh schon 3-0, das Spiel ist eh durch. Das machst du nicht. Also das gehört sich auch einfach nicht und ich glaube, und will ihn da auch gar keine Lustlosigkeit unterstellen. Manchmal ist es ja einfach so, dass du was im Kopf hast und nicht damit rechnest und dann machst du einfach irgendwas, was du dir selber hinterher nicht erklären kannst. Also so versuche ich das mal zu erklären, weil nochmal, das hat ja mit Torwarttechnik nichts zu tun. Also das sieht ja aus, als wenn der Schiedsrichter schon vorher abgepfiffen hätte der irgendwie keinen Bock hat, sich zu bücken. Aber Fakt ist auch, und das hast du auch richtig analysiert, daraus resultiert natürlich das Spiel, wenn er den Ball oder das Tor, wenn er den Ball aufnimmt und der Ballbesitz bei dem Bochumer bleibt im besten Fall, dann passiert das Tor nicht.
Ja. Also, schießt er da fast noch sein Verteidiger Ortizat an den Kopf. Also ganz komisch. Kann auch sein, dass man da dass Riemann natürlich nach auch so einer recht langen, kräftezehrenden Saison einfach mental nicht mehr so absolut frisch war jetzt in diesem Spiel.
Ja,
aber das wohlwollend, um dass ich auch diese Brücke schlagen kann hin zu Lukas Radetzky, der ja, finde ich, in dieser Saison sehr solide spielt. Man muss relativ wenig über ihn sprechen, weil er eigentlich so gut wie gar keine Fehler macht. Hat er, glaube ich, einmal gegen Hoffenheim in der Hinrunde so eine Aktion, wo er den Ball im Spielaufbau dort verloren hat, aber ansonsten eigentlich sehr, sehr wenige Fehler. Was, finde ich, da würde mich deine Meinung mal interessieren, auch daran liegt, dass er ja in der Europa League nicht spielt, sprich unter der Woche meistens oder in der Regel frei hat und dann am Wochenende sich sozusagen auf den Liga-Alltag fokussieren kann. Denkst du, dass das eine wichtige Rolle spielt für so einen, glaube ich, 32 ist er mittlerweile?
Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein Fakt sein wird. Ich höre da ja auch rein und telefoniere auch ab und an mit David Thiel. Wir haben ja zusammen damals in der Leverkusener A-Jugend gespielt. Wir schätzen uns sehr. Er ist für mich einer der Top-Torhüter, Torwarttrainer in Deutschland. Und natürlich ist seine Meinung auch da wichtig und wird auch behaupten, dass ihm meine Meinung auch ab und an wichtig ist. Insofern macht es uns da beiden Spaß, auch über Torwörter uns auszutauschen. Und ich glaube, in Leverkusen hat man einen Plan. Und generell würde ich erstmal sagen, ist die Entwicklung von Lukas Radetzky, seit er aus Frankfurt gekommen ist, wo er ja schon ein guter Torhüter war, wo er schon Erfolge vorzuweisen hat, finnischer Nationaltorhüter war, ist das auch nochmal herausragend. Auf dem Niveau, in der Regelmäßigkeit, auch im internationalen oder beziehungsweise dann hat er die ersten Jahre auch noch international gespielt, ist es super. Und es gab auch viele Stimmen, gerade wenn es nicht so lief oder mal den einen oder anderen Fehler gemacht hat, die ihn sehr, sehr kritisch gesehen haben, weil er vielleicht fußballerisch nicht auf einem absoluten Top-Niveau ist. Und ich dann auch mal gesagt habe, aber jetzt seht doch mal, wie er sich doch da entwickelt hat, ne? Was von ihm verlangt worden ist. Weil das ist ja auch mal so, welcher Trainer verlangt was. Und als dann auch Xabi Alonso kam, auch Seoane, ich habe jetzt nicht mehr genau im Blick, wie er spielen wollte, aber das hat schon einen großen Unterschied gehabt zu dem, was Xabi Alonso jetzt spielt. Und wie er dann trotzdem im Aufbauspiel involviert ist, welche Ruhe er im Ball hat, welche Bälle er dann auch spielt, das ist für mich schon beeindruckend. Aber noch beeindruckender ist, und das ist für mich immer entscheidend, nicht wie viele Bälle ein Torhüter hält, weil das kannst du nicht beeinflussen. Die Position des Torhüters ist reaktiv. Du kannst ja nicht immer, das ist immer so ein bisschen meine Erklärung, du kannst ja nicht rausgehen und selber die Bälle aufs Tor schießen, wenn nichts aufs Tor kommt. Dann musst du da sein, wenn was kommt. Und das ist dann natürlich in meiner Top-Mannschaft so, dass da weniger Bälle aufs Tor kommen. Entscheidend für mich ist, zu welcher Zeit er diese Bälle hält. Ja. Die entscheidenden. Und wenn du da mal schaust, welche Bälle Lukas Radetzky hält, dann sind das fast, also sehr, sehr oft auch Game-Winner. So, dass du sagst, wenn er den nicht hält, dann liegt Leverkusen vielleicht hinten. Wenn er den Elfmeter, habe ich jetzt mit Rüdiger Vollborn noch gestern telefoniert, auch letztes Jahr, das haben viele nicht mehr in Erinnerung, hat er kurz vor Schluss gegen Atletico Madrid noch einen Elfmeter gehalten.
Ja, genau.
Das bestimmt auch Momentum, weil dadurch bekommst du andere Spiele. Also, was ich damit sagen will, ist, Lukas Radetzky hält sehr, sehr wichtige Bälle. Und das hat man mittlerweile in Leverkusen auch erkannt. Und auf dein Thema, ich glaube, er ist ein absoluter Teamspieler. Er ist Kapitän. Er mosert dann auch nicht rum, auch wenn du als Sportler natürlich jedes Spiel spielen willst. Haben sie ja halt in, ich weiß gar nicht, wie, ob er Kovac oder Kovar ausgesprochen wird, wirklich ein Vertreter, der auch als neue Nummer 1 in Leverkusen aufgebaut werden soll. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn nächstes Jahr auch dahingehend ein Change stattfindet, dass Kovar die Bundesliga spielt und Lukas Radetzky die Champions League, weil die werden sie ihn nicht nehmen wahrscheinlich, und den DFB-Pokal. Mhm. Das ist da quasi so ein Change. Also da bin ich mal gespannt, was Xabi Alonso da macht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, wenn man den Jungen langsam so als Nummer 1 perspektivisch integrieren will. Aber Radetzky hat natürlich auch noch, glaube ich, bis 26 hat er verlängert.
Ja.
Und dann wird er nach Finnland gehen, da vielleicht noch ein bisschen die Karriere ausklingen lassen zwischen Sauna und Bier. Und das hat er dann auch verdient.
Absolut, absolut. Das werden wir natürlich auch weiter mit beobachten. Wir gehen mal weiter zum nächsten Spiel, zum Freitagsspiel zwischen Augsburg und dem VfB Stuttgart. Beim FCA stand abermals Kubek wieder im Tor. Finn Dahmen fällt ja nach wie vor noch aus oder fällt ja bis Saisonende hin aus. Mit Finn Dahmen hast du ja noch in Mainz zusammengespielt, ne? Wenn ich mich recht entsinne, ne?
Ja, hatte ich. Also Finn, der kam hoch als junger A-Jugendtorhüter und war froh, dass er mittrainieren durfte. Aber du hast relativ schnell gesehen, dass der Junge einfach technisch super ausgebildet ist. Also wirklich keiner, der mit Worten groß irgendwie rumlabert und laut ist, sondern der einfach Gas gibt und einfach ein richtig guter Torwart ist. Das ist auch der Grund, warum ich ihn direkt für Titan, meine Mainzer Jungs, die habe ich ja direkt alle eingesackt und gesagt, Mensch Jungs, wollt ihr mal richtige Torwart-Handschuhe haben, dann kommt zu uns. Das machen sie heute noch. Da bin ich auch echt ganz froh drum. Die sind seit erster Stunde mit dabei und halten uns die Treue. Und Finn hat auch viel zugehört bei uns Alten, viel hingeguckt und hat einfach wirklich viel trainiert. Und deswegen, das war für mich eine logische Konsequenz, dass er seinen Weg gehen wird. Er hat da ja auch so Meilensteine, er ist Europameister geworden mit der U21, hat da einen entscheidenden Anteil dran gehabt, hat da auch Fehler gemacht, hat dann aber entscheidende Elfmeter gehalten. Also das ist ja das, was ein Torhüter aufzeichnet, weil Karrieren sind niemals linear. Sie verlaufen immer in Wellen und es gibt immer wieder Setbacks und das ist jetzt abgedroschen, das weißt du wahrscheinlich auch genauso gut wie ich. Es gehört einfach dazu und die Frage ist, wie gehst du mit diesen Setbacks, mit diesen Fehlern um? Und ich glaube, da ist der Finn sehr, sehr stark, auch mental und hat auch immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und jetzt muss ich auch mal eine Lanze brechen, er hat halt auch einen sehr, sehr guten Torwarttrainer.
Marco Kostmann jetzt mittlerweile in Augsburg.
Marco Kostmann, den ich auch aus HSV-Zeiten noch sehr kenne und sehr schätze. Und er hat auch lange Stefan Ortega, der auch ein junger Mann von Titan ist, irgendwie trainiert in Bielefeld. Und das ist auch wirklich kein Geheimnis. Also Marco Kostmann hat wirklich maßgeblichen Anteil daran, dass auch ein Stefan Ortega da ist, wo er jetzt ist. Also das wird Tego auch so bestätigen. Und er hat auch jetzt einen riesen Anteil daran, dass Finn Dahmen sich nochmal weiterentwickelt hat. Und da ist die Entwicklung noch nicht vorbei. Deswegen, ich schätze Marco als absoluten Fachmann und bin gespannt, wie es für ihn weitergehen wird.
Das werden wir natürlich beobachten. Kurz auf dieses Gegentor der Augsburger nochmal eingegangen. Wir haben da einen langen Ball der Stuttgarter Richtung, ja, wem anders als Esero Girassi, der den Ball also am 16er Halbkreis einmal annimmt und dann eigentlich sogar recht nah am Körper eigentlich behält, dafür, dass es so ein schwieriger Ball war. Und Kubik, finde ich, macht es erst ganz gut, als Girassi den Ball annimmt, setzt er sich eigentlich schon ganz gut nach hinten ab, ist dann so etwa 7-8 Meter vor seinem Tor und dann lässt er sich noch für meine Begriffe ein bisschen zu sehr noch ziehen, vergisst dann wahrscheinlich noch so ein bisschen so die zwei oder übersieht so die beiden Verteidiger der Augsburg, die noch mit Girassi dort so in die Zange genommen haben. Und schiebt dann so ein bisschen vor und steht dann eigentlich in so einer Red Zone. Und ich glaube, wenn er dem ersten Instinkt gefolgt wäre und tief geblieben wäre und nicht mal nach vorne geschoben hätte, hätte Girassi auch einen deutlich platzierteren und vor allem auch schärferen Schuss abgeben müssen, um den bei dem Tor unterzubringen. Und so reicht halt so ein leichter Stocherer, dass der Ball dazu am Ende über die Linie trudelt. Wir hatten jetzt schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Für dich war es jetzt keine klare Beteiligung. Warum nicht?
Ich glaube, hier gibt es zwei Wahrheiten und ich gebe dir da völlig recht. Das ist ja immer so eine Regel in der Theorie, wenn der Verteidiger dran ist und auch ganz klar dran ist, dass du eher dich zurückfallen lässt und den Stürmer auch die Zeit gibst zu überlegen. Je mehr Zeit ein Stürmer hat zu überlegen, desto größer ist eigentlich die Chance für den Torhüter, den Ball zu halten. Das ist immer schwieriger, wenn der Stürmer aus dem Instinkt was macht, als wenn er jetzt auch im 1 gegen 1, wenn du ein 1 gegen 1 hast und der Stürmer läuft allein auf dich zu, je mehr Zeit der Stürmer hat, zu dribbeln, zu überlegen, desto einfacher wird es für den Torhüter. Mhm. Das ist meine Erfahrung gewesen. Deswegen ist es auch so, dass das sieht man auch oft, dass erfahrene Torhüter sich oftmals einfach auch zurückfallen lassen, um den Stürmer dann noch mehr Zeit zu geben, um dann halt vielleicht, wenn der Ball, das ist auch, hat was mit Erfahrung zu tun, guckt der Stürmer nach unten auf den Ball, die entscheidenden Meter nach vorne zu machen, wenn er dann wieder hochguckt, dass du auf einmal da bist, den Ball blocken kannst, attackieren kannst und er dann in diesen Überraschungsmoment kommt. In der Szene bei Kubek muss ich sagen, es hat absolute Berechtigung, deine Erklärung, hätte man entscheiden können, aber ich glaube, dass das auch eine Erklärung, zumindest versuche ich das hiermit, wenn so ein langer Ball kommt. Ich meine, das ist ja eine herausragende Annahme von Girassi. Ja. Die machst du in den Formen auch nur, wenn du wie er Selbstvertrauen bist und das Dach hast. Es kann ja genauso gut sein, dass er den Ball einen halben Meter weiter vom Fuß wegspringen lässt. Und da erwarte ich von einem Torhüter, dass er auf dem Sprung ist und den Ball attackiert. Und weil du vorhin auch das Wort Block gesagt hast, also mir wird heutzutage viel zu viel geblockt. Ja. Auch in der Jugend. Ich finde, das ist eine Entwicklung, die ist grausam. Du sollst den Block behalten, Aber wo ist denn der Mut? Und ich finde, wir haben uns in den letzten Jahren auch die ganzen Individualisten, du musst jetzt kein Gary Ehrmann sein oder kein Tim Wiese, der mit der Grätsche halb hoch reinfliegt, aber ich finde als Torhüter, wenn der Ball frei ist, wie die Italiener das machen, dann solltest du auch ab und an den Mut haben, den mit den Händen zuerst, mit dem Kopf zuerst zu attackieren und sich vor dem Stürmer zu packen. Wenn du dir das Gefühl hast, das ist ein 50-50-Ball und ich könnte eher als der Stürmer am Ball sein, dann musst du ihn attackieren. Und viel zu viele, so meine Perspektive, bleiben dann weg, sind zögerlich und versuchen nur den Block zu stellen. Und wenn du aus so einer Haltung herauskommst, dann rutscht dann eben doch durch oder der Nachschuss geht zum anderen, anstatt du richtig attackierst und mit voller Überzeugung reingehst. Also das vermisse ich so bei der neuen Generation Torhüter gerade. Und das ist vielleicht eine Erklärung, dass der Kubek denkt, okay, ich gehe ein Stück entgegen und vielleicht damit rechnet, dass er den Ball nicht so optimal annimmt. Und wenn er dann einen halben Meter frei liegt, dann hat er noch 1-2 Meter, um den Ball nach vorne aggressiv zu attackieren. Mhm. Das ist die andere Wahrheit. Ne? Entweder entscheide ich mich, 2 Verteidiger sind dran, ich ziehe mich zurück und lass die Verteidiger das klären. Und wenn sie das nicht machen, dann habe ich hinten aber noch die Chance, einen Schuss unter Druck abzuwehren. Oder die andere Wahrheit ist, wie gerade erklärt, du spekulierst so ein bisschen darauf, dass der den Ball nicht so optimal festmacht, um dann halt zu attackieren.
Ja. Das Problem ist, also ich bin ja jetzt wirklich nur Torwarttrainer hier irgendwo in der 7. Liga Leipzig oder so, aber ich versuche halt den Jungs irgendwie immer mitzugeben, spring der Ball außerhalb des 16ers oder so als 16er Kante erstmal versuchen, Zeit zu gewinnen, abzusetzen, damit eben auch irgendwelche Lupfer umgangen werden können. Auch sein Gyrassi nimmt sich mal ein bisschen weiter nach vorne mit. Ist halt, glaube ich, immer so eine Philosophiefrage, wie man auch da als Torhüter vielleicht auch aufgestellt ist. Ich glaube, so, du hast eben angesprochen, viele Torhüter gehen seltener auf Ballangriff. Bei Finn Dahm muss ich sagen, der macht das ja tatsächlich sehr, sehr oft. Also den hat er auch dadurch, glaube ich, gegen Mainz so einen Elfmeter verursacht, glaube ich, weil er ein bisschen zu aggressiv im Ballangriff gegangen ist. Aber wie du sagst, das ist ja trotzdem eine mutige Entscheidung immer erstmal. Da gebe ich dir recht, das kommt tendenziell
aber,
zu wenig.
Ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Also ich nehme lieber einen Elfmeter in Kauf, wenn ein Junge mutig ist und versucht, den Ball abzuwehren, als wenn man immer irgendwo nur reaktiv ist und versucht mitzulaufen und zu blocken. Nochmal, der Block hat eine absolute Daseinsberechtigung. Ne? Du musst auch clever sein. Ne? Oder wie Kuni in Mainz immer gesagt, das sei kein dummer Hund. Mhm. So, ne? Also wirklich, aber ich vermisse das einfach. Diese wirklich, dass du halt, wenn der Ball frei liegt, halt auch einfach da reinfliegst und versuchst, den Ball abzuwehren mit Mut. Und das hat dann natürlich auch was mit Entscheidungsfindung in Millisekunden zu tun. Natürlich hast du heutzutage auch immer, jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen cleverer Stürmer, obwohl mir das auch tierisch auf die Nüsse geht, wenn im 1 gegen 1 nur noch versucht wird, den Elfmeter zu ziehen. Und du findest immer einen Kontakt im 1 gegen 1. Wenn du den Ball vorbeilegst und siehst, oh, ich komme nicht mehr ran, dann findet der Stürmer immer eine Möglichkeit, das Bein oder den Kontakt mit dem Torwart zu ziehen. Und ob der Torhüter, der hat ja gar keine Möglichkeit.
Ich glaube, gegen Leverkusen, gegen Bochum, das Hinspiel, ist da irgendwie Patrick Schick dem Riemann irgendwie auf den Arm getreten und dann gab es dafür halt einen Elfmeter.
Ja, also das ist, also du weißt ja selber, im 1 gegen 1, du läufst vielleicht schon mit, weil du siehst, der will dich umspielen und siehst, okay, der hat zu viel Geschwindigkeit, du kommst nicht ran und nimmst die Arme weg. Also du signalisierst den Schiedsrichter schon, ich habe hier keine Intention, irgendwie noch an den Ball zu kommen. Und trotzdem hakt sich der Spieler dann ein. Natürlich ist da ein Kontakt da. Es ist immer ein Kontakt da. Wenn der Spieler will, dass ein Kontakt da ist, dann ist ein Kontakt da. Aber ich finde, da muss oder müssen die Schiedsrichter einfach mehr sensibilisiert sein. Wie ist die Intention? Die Intention des Stürmers sollte doch in erster Linie sein, ich will hier ein Tor machen. Nicht, ich will hier einen Kontakt ziehen. So, absolut, und das ist aber schwer, weil die wenigsten Leute haben halt Ahnung von Torwartspielen. Ne? Das ist, viele Trainer haben keine Ahnung von Torwartspiel. Deswegen gibt es ja auch Torwarttrainer und noch viel, viel weniger Schiedsrichter haben Ahnung von Torwartspiel.
Ja, das stimmt. Dann ist ja meistens auch so, dass dann irgendwelche Ecken oder irgendwelche Freistöße, wo der Torwart so bedrängt wird, wird dann manchmal zu oft abgepfiffen, auch wenn ich immer der Meinung bin, Torhüter sollten mehr geschützt werden, aber manchmal wird es auch überhaupt gar nicht abgepfiffen. Ich weiß gar nicht, welche Situation das diese Saison schon mal war. Ich glaube, Bremen oder so war mal so eine Situation da, wo auch bei einer Ecke überhaupt nicht abgepfiffen wurde. Aber da ist das ja in Deutschland auch mal ein bisschen softer alles gelöst als zum Beispiel in England oder in Spanien mitunter, wo dann die Torhüter deutlich mehr unter Bedrängnis gesetzt werden als hier in Deutschland. Aber ich bin bei dir. Gibt da weniger Schiedsrichter oder deutlich weniger Schiedsrichter, die da wirklich Ahnung haben vom Torwartspiel und wie dann auch solche Szenen mit hoher Geschwindigkeit auch bewertet werden sollten. Wir gehen mal weiter, nachdem wir uns jetzt hier um zwei Gegentore über zwei Gegentore gesprochen haben, wollen wir natürlich auch mal drüber sprechen, über gute Szenen, über tolle Paraden. Und zwar hat Michael Zetterer für mich, der Torhüter des Spieltags, zwei sehr, sehr gute Paraden gezeigt gegen RB Leipzig am Wochenende. Einmal in der ersten Halbzeit wird Simakar ja, gut in Szene gesetzt, spielt den Ball flach nach innen, ist so eine Art Querpass, halber Rückpass etc. Finde ich, pariert das Ding gut, muss er auch hin, finde ich. Halb hoher Ball, okay Höhe für ihn. Wehrt ihn so leicht nach vorne ab und dann schaltet Paulsen am schnellsten, versucht auch das Tor zu erzielen und etc. Ja, finde ich, kommt super schnell hoch, ist sofort wieder auf den Beinen und stellt dann eben den Block, René, und wehrt den Ball dann ab. Finde ich auch so eine gute Parade.
Ja, muss ich ehrlich gesagt hier parallel nochmal nachschauen. Ich habe die andere Parade gesehen nach dem Freistoß, als er quasi dann explosiv den Ball dann drüber lenkt.
Dann lass mich kurz diese Parade nochmal kurz, die zweite Parade, dann entscheiden wir jetzt hier gemeinsam, welche Parade denn besser war. Also die zweite Parade, wir sind in der zweiten Halbzeit, Haidara chippt den Ball wiederum auf Simakar, der wahrscheinlich ja, an anderen Tagen zwei Vorlagen hätte holen können, aber durch der Zetteras Aktion war das nicht möglich. Also Simakar köpft den Ball wieder so von dieser 5 Meter Kante nach innen und dann kommt Christoph Baumgartner dort an den Ball, köpft aufs Tor, köpft recht zentral und Zetterer ja, verschiebt, finde ich, sehr, sehr schnell in die Mitte, setzt dort einmal ja, diesen Kreuzschritt und kommt dann, reißt er beide Arme nach oben. Also das ist auch wirklich ein Plädoyer dafür gewesen, wie wichtig Kreuzschritte sind. Und ich schätze Zetteras Tempo auf der Linie ohnehin sehr. Und das, finde ich, wurde hier noch einmal mehr deutlich.
Ja, also er ist ein brutaler Athlet. Ne? Und das ist einmal mehr, und da bin ich völlig bei dir, wichtig. Und das ist auch da, was wir haben im Eingangs des Podcasts gesprochen, wie wichtig die Basics sind, auch in der Torwarttechnik. Das zähle ich auch dazu. Koordination der Füße, Basics, Kreuzschritte bei Freistößen. Wie stehe ich? Ich glaube, das ist Positionierung. Ein guter Torhüter, und das kommt auch mit Erfahrung, hat eine sehr, sehr gute Positionierung. Wie weit lasse ich mich aus dem Tor ziehen bei Bällen, die auf der Grundlinie sind? Ne? Also viele Torhüter sehe ich immer wieder, die attackieren dann die Grundlinie und lassen sich rausziehen vom kurzen Pfosten. Ohne Sinn. Ne? Wenn der Rückpass kommt, was machst du dann? Drehst du auf? Wie läufst du? Steppst du? Wie schnell bist du dann, um halt überhaupt noch eine Chance zu haben? Und das war ein Paradebeispiel eigentlich dafür. Diese Chance, es ist ja eine Freistoßvariante auf dem langen Pfosten, wird reingelegt, reingeköpft wieder, um dann natürlich so schnell über gute Koordination, über gute Füße deine Position zu ändern, um überhaupt eine Möglichkeit haben, diesen anderen Kopfball zu halten. Sind wir uns auch einig, wenn der Platzierter kommt, dann hast du keine Chance, aber nur aufgrund seiner guten Positionierung hat er überhaupt hier eine Chance, mit seiner Explosivität den Ball noch zu halten.
Ja. Das stimmt. Und welche Parade war denn dein Ziel bessere? Also ich glaube, bei der zweiten Parade, über die wir jetzt eben gesprochen haben, war ja das, also es sah natürlich deutlich spektakulärer aus als die erste nach diesem abgewehrten Querpass, also quasi diese Doppelparade. Da fand ich ja das zweite schon ein bisschen spektakulärer aus, weil Zetterer auch wirklich sehr, sehr viel, also sehr hoch einfach abgesprungen ist, viel geflogen ist und so weiter. Das macht er auch sehr gern, muss man auch dazu sagen. Diese zweite Parade natürlich, auch dieses, hat mir auch dieses Tempo wieder gefallen, wie schnell er oben war. Keine Angst gehabt, dreht den Kopf nicht irgendwie so weg oder verdreht im Oberkörper, sondern bleibt trotzdem gerade. Guckt die ganze Zeit eigentlich zum Ball, als Paulsen dann aus kürzester Distanz schießt.
Ja, das ist schön, also du kannst mir das jetzt alles erklären. Ja. Ich habe es nach wie vor noch nicht gesehen. du hast mir da zwar schöne Links geschickt, nur das sind die ganzen Paraden dabei. Also wie gesagt, die erste finde ich schon, oder beziehungsweise ist bei mir jetzt die erste, nach dem Freistoß, weil es halt eben auch zeigt, wie wichtig Positionierung ist. Ich großer Freund von Positionierung im Torwartspiel bin. Also ich konnte selber, würde ich sagen, gut und hoch springen, aber gerade auch mit den Jahren habe ich halt auch einfach gesehen, dass es viel wichtiger ist, eine gute Positionierung zu haben, um die Bälle zu halten. Das meine ich auch mit im 1 gegen 1, sich zurückziehen zu lassen. Wie stehe ich, wie offensiv stehe ich bei Freistößen, bei Standards? Einfach mit denen, und das macht Manuel Neuer super gut, einfach mit den gegnerischen Spielern zu gamblen, denen eine Möglichkeit zu geben, sagen, Mensch, komm doch, ich gebe dir ein bisschen mehr Raum, du hast ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Das mag ich gerne. Ne? Deswegen würde ich sagen, die Situation nach dem Freistoß und nach der Querpass-Reingabe von Haidara.
Ja, genau. Also bin ich auch bei dir. Das war für mich auch so die Situation, auch wenn es natürlich ein bisschen spektakulärer aussah. Aber ja, allein dieser Kreuzschritt ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Basic, finde ich, im Torwartspiel, was viel zu oft vergessen wird, wenn es darum geht, schnell und gut auch in die Position zu kommen. Wir gehen jetzt nochmal weiter rüber auf die Insel. Du weißt, du hast ja am Wochenende dann auch Man United gegen Arsenal mit kommentiert. Hab's leider nicht live sehen können, weil ich Bundesliga schauen musste. Juhu. Und das 1-0 von Arsenal durch Trossard würde ich gerne noch mal kurz mit dir besprechen. Wir haben dort einen Ball von Onana, den er hinten rausschlägt. Den fängt Arsenal dann ab und setzt sich dann mit Havertz auf der rechten Seite durch. Der den Ball dann nach innen gibt. Und wir können da jetzt natürlich einerseits über Casemiro sprechen, der für mich eigentlich ein bisschen zu sehr nach hinten trabt und eigentlich gar nicht so diesen Querpassweg oder den kurzen Pfosten eigentlich zumacht. Aber andererseits auch
Na gut, aber das Tor kann ich dir, weil ich habe es ja kommentiert am Sonntag, en Detail auseinandernehmen.
Sehr also gut,
ist natürlich eine Fehlerkette sondersgleichen. Also ich glaube, Onana ist, sind wir uns auch einig, ist ein herausragender
Absolut,
Fußballer. Ja. Also mit einer unglaublichen Ruhe am Ball, also der könnte ja auch locker am Feld spielen. So. Deswegen wird ja auch sehr, sehr oft eröffnet er quasi das Spiel von hinten auch mit gezielten langen Bällen über eine hochstehende Kette. Was ist in dem Fall passiert? Er nimmt sich den Ball nach links mit. Das heißt, jeder seiner Mitspieler weiß jetzt, dass er den Ball über die linke Seite weiter rausspielen wird. In dem Fall war keine Möglichkeit da, den Ball flach weiter rauszuspielen. Das heißt, es war klar ersichtlich, dass jetzt ein langer Ball kommen wird. So, wenn du genau hinschaust, siehst du, dass Casemiro aber den Winkel auf der rechten Seite aufmacht, aber zugelaufen wird. Das war, also er kann den Ball gar nicht mehr kriegen. Spätestens dann ist es für einen Innenverteidiger das Zeichen, okay, es geht über links weiter, es kommt ein langer Ball, ich muss im Vollsprint das Feld räumen, ich muss rausrücken, ich muss Anschluss bekommen an den nächsthöher stehenden Spieler, damit die Kette rausschiebt, um das Abseits aufzuheben. Der zweite Fehler ist, es kommt der lange Ball, der ist ja auch einigermaßen lang in der Luft, Höhe Mittellinie. Ich glaube, es war Rasmus Højlund, der einfach gar nicht hingeht. Also ich erwarte da von einem Stürmer, dass er, egal wie schwer das ist, gegen Gabriel oder gegen Saliba dieses Kopfballduell zu gewinnen, dass er zumindest versucht, auch in den Körper zu gehen, damit die nicht gezielt nach vorne den Ball zum nächsten Mitspieler köpfen können, um in den Gegenangriff zu kommen. Das ist passiert. Das war auch so da, so eine sorglose, lieblose Aktion. Mhm. Ah, komm nicht hin, da gehe ich nicht hin. Das ist, da habe ich als Torhüter auch immer wirklich eine Krise gekriegt, wenn ich einen Ball schlage und dann gar nicht irgendwo der Stürmer versucht hat, da hinzugehen. Das hat Stefan Gießling immer herausragend gut gemacht, der irgendwo immer hingegangen ist, entweder den Ball gehabt oder es gab Foul vom Gegner, aber der war immer da. So, dann geht's weiter. Kai Havertz kriegt den Ball, weil Casemiro gedacht hat, er sammelt hinten noch Pilze und nicht schnell genug rausgerückt ist und steht deswegen nicht in Abseits. So, jetzt kriegt er den Ball und Evans, der auch, jetzt will ich es auch nicht aufs Alter schieben, ich glaube, er ist 35 oder noch älter, macht es ja erst richtig. Er begleitet, er guckt, er drängt ihn nach außen ab. Nur irgendwann, auch im 16, musst du mal zugreifen. Ja. Als Innenverteidiger. Irgendwann musst du mal stechen und blocken. So. Und spätestens dann muss er diese Flanke, diesen Querpass verhindern. Da musst du als Innenverteidiger da sein und den Ball blocken. Da gibt es eine Ecke, da ist Arsenal auch ganz gut, aber der darf niemals reinkommen. Und dann, der dritte Thema ist, bevor wir vielleicht zu Onana kommen, dass du auch da als Innenverteidiger, das ist wieder Casemiro und Wan-Bissaka, der einrückt, versuchen musst. Es ist schwer, ich weiß, auf die innere Linie zu kommen. Ja. Da drinnen ist es ein Kampf. Wer ist der Erste am Ball? Wenn es da einen Elfmeter gibt, okay, es kann immer passieren. Aber auch da pennen sie wieder, weil sie wieder nur hinten dran sind. Sie sind immer Zweiter, weil sie vom Kopf her auch nicht so richtig da sind. Und das ist super schade, weil sie haben ein tolles Spiel gemacht vorher. Also sie haben Arsenal gar nicht irgendwie in ihre Stärke, in ihren Ballbesitz kommen lassen. Und wir sind ja hier, oder du bist ja hier im Torwart-Podcast, deswegen müssen wir ja auch über André Onana reden. Ich finde, in dem Fall ist es schwer, weil du erwartest eigentlich von deinem Innenverteidiger Evans, dass er den Ball blockt. Also, dass er den ja nicht so einfach durchlässt. Also da würde ich sagen, okay, da ist schwer. Also da jetzt irgendwie auf den Querpass zu spekulieren, das ist was anderes, wenn er von außen reinkommt, irgendwie ein bisschen mehr Raum hat. Weil du kannst da vielleicht eine Hand an den Ball kriegen. Ja, dann geht er in die Mitte, aber. Da musst du schon sehr, sehr viel Risiko nehmen, ne? Also und spekulieren. Das hat er auch schon gemacht, ne? Hat auch das ein oder andere Mal den Ball dann schon in die kurze Ecke bekommen. Vielleicht ist das auch ein Grund, wo er sagt, Mensch, nee, das mache ich nicht nochmal, weil er schon ziemlich viele Fehler gemacht hat und da vielleicht lieber ein bisschen auf Sicherheit spielt. Aber ich glaube, das ist eine Fehlerkette von vorn bis hinten, ja, die absolut unnötig war, das Tor.
Das stimmt. Bei Onana bin ich bei dir. Hatte jetzt auch die Saison schon ein paar Mal so eine Situation, wo er zu weit quasi im Feld stand oder zu früh eher spekuliert hat. Und diesmal finde ich, steht auch ein, vielleicht so einen halben Schritt zu weit am kurzen Pfosten oder am ersten Pfosten. Vielleicht noch einen halben Schritt zu weit drüber. Also nimmt sich da auch noch so ein bisschen Reaktionsaktionszeit, um vielleicht auch auf diese recht kurze Flugbahn des Balles zugegebenermaßen zu reagieren. Ja, also ist auch, ist es für mich jetzt keine Teilschuld oder irgend sowas.
Ja, aber ich glaube, wenn er vor Selbstvertrauen strotzt, jetzt schaue ich es mir parallel nochmal an, ja, also das ist viel zu passiv von Evans. Ja. Und vielleicht kannst du sagen, gut, er steht vielleicht 20 Zentimeter zu weit aus dem kurzen Pfosten raus. Das sind manchmal die 20 Zentimeter schon, die dir reichen, dass du dich vielleicht einfach nur aufdrehst und dann irgendwie versuchst, den Ball zu blocken. Nur Trossard kommt ja von mit so einem Tempo, mit so einer Nähe. Ich glaube, also dass er da nochmal irgendwie sich auftreten versucht, auf der Linie den Ball zu blocken, mit einem langen Fuß oder wie auch immer. Ich glaube, das ist nicht gegeben. Also wenn, dann muss er hier richtig aggressiv auf den Querpass gehen. Da muss er aber auch ein Stück, sagen wir mal, nicht spekulieren. Das finde ich immer ein bisschen negativ. Ein bisschen
einfach so haben, ne, so.
Ja, ein bisschen antizipieren. Aber das ist in dem Fall auch schwer, wenn dein Verteidiger dann wirklich so sorglos irgendwie den Havertz flanken lässt. Mhm. Also ja, mit mehr Selbstvertrauen können wir auf jeden Fall drüber reden, aber ich glaube, da wurden größere Fehler gemacht. Allen voran natürlich Casemiro. Ja. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn er deine Beine in die Hand nimmt.
Absolut. Die er wahrscheinlich bei zu Realzeit in die Hand genommen hätte, da bin ich mir recht sicher, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
Na gut, aber da hat er ja Sechser gespielt. Das ist auch
richtig,
immer so ein bisschen.
Genau, aber trotzdem von der Mentalität her, glaube ich, so von diesen, okay, ich bin jetzt bei Real, ich habe jetzt hier ein großes Star-Ensemble, wir spielen jetzt Champions League und jetzt hat er halt irgendwie 4, 5 Mal die Champions League gewonnen oder so.
Ja, aber ich glaube, dass egal wie
plus jetzt FA Cup Finale auch noch kurz vor der Tür so.
Ja, aber ich glaube, das ist ich habe selber lange beim HSV gespielt. Also und wenn du in durchweg ein negatives Umfeld hast, und das hat United da jetzt, ne? Also damit würde ich auch die vielen Verletzungen erklären. Das sind ja nicht alles Unfälle, dass du irgendwo durch einen Gegnerkontakt dir irgendwo eine Verletzung holst. Und das sind super viele Muskelverletzungen, die einfach stressbedingt sind, weil du nicht in deinem Gleichgewicht bist, in deiner Mitte bist. Und das passiert einfach, wenn du nicht gerne zum Training gehst, wenn alles Stress ist, wenn alles schwerfällig ist. Und Arsenal, ich habe unter der Woche noch in der Vorbereitung auf das Spiel ein Interview von Kai Havertz gelesen, der gesagt hat, ich will gar keine freien Tage haben. Ich komme sogar am freien Tag ans Trainingszentrum und trainiere mit den Jungs, weil das ist die Hälfte dann auch da. Und es macht einfach Bock. Das ist Familie und ich trainiere gerne, weil wir haben ein Ziel und ich will gar keine freien Tage haben. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn du gerne zum Training kommst, wenn du dich gerne quälst mit deinen Jungs, wenn du gerne gemeinsam für ein Ziel arbeitest, dann ist es nicht Arbeit, sondern es ist Freude und Spaß. Und bei United ist alles schwerfällig. Das ist natürlich auch bedingt die Presse, die Größe. Dann spielst du so, dann wirst du am Montag 4-0 von Palace abgeschlachtet in einer Art und Weise, die also wirklich eine absolute Frechheit war. Ja. Und da kommt vieles zusammen. Und ich glaube, dass das auch nicht spurlos an einen Spieler wie Casemiro vorbeigeht. Plus, dass er auf einmal in einer Position spielt, wo er, glaube ich, wird 507 Profispiele gemacht und hat 7-mal Innenverteidiger gespielt. Also er hatte auch keine Erfahrung und ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen. Aber als Sechser brauchst du halt diesen 360-Grad-Blick. Mhm. Also musst das Spiel screenen. Du musst immer Schulterblicke haben und gucken, wie kommt jemand, wo kommt jemand, wo werde ich attackiert. Als Innenverteidiger hast du ja in der Regel das Spiel vor dir. So, und dieses Rausrücken und das Abseits aufzuheben, das hast du ja in der Form als Sechser nicht so oft, weil du gar nicht in der letzten Linie bist. So, und ich weiß, also es ist, glaube ich, so eine Kombination aus allen, aber man muss auch erwarten als Weltklasse-Spieler, der sich immer noch, für den er sich immer noch hält und wenn man nur 5-mal die Champions League gewinnt, dann würde ich sagen, es ist immer noch ein Weltklasse-Spiel. Das verliert er ja nicht innerhalb von einem halben Jahr. Ne? Also das ist ja nicht so, dass bei United ein böser Zauberer ist und dir die Fähigkeiten klaut, ne? Auch wenn man das manchmal denkt. Da musst du einfach so viel taktische Basics haben, dass du das auch, dass du das hinkriegst. Mhm.
Dann ganz kurz zum Abschluss der Folge noch, René, einfach nur shooten. Wer wird Meister in England? Wir nehmen vor City gegen Spurs auch wohlgemerkt.
Ich habe ja schon vor einigen Monaten gesagt, Mensch, natürlich habe ich eine deutsche Brille auf und hoffe mit Jürgen Klopp, damit dieses Märchen vielleicht irgendwie noch sein würdiges Ende findet mit der Meisterschaft. Dem ist nun leider nicht so, muss man sagen, aus deutscher Sicht. Und danach habe ich gesagt, ich würde mich freuen, wenn es Arsenal macht, weil die haben eine junge Mannschaft, die drittjüngste Mannschaft in England. Das ist alles angefangen vom Trainer, der schon kurz vor der Kippe stand in seinen ersten Jahren. Man hat an ihn festgehalten, weil man Überzeugung hatte. William Saliba, der wollte gar nicht mehr nach London kommen. Der war zweimal ausgeliehen, hat gesagt, ich komme nicht zurück. Ich spiele eh nicht bei dem Verein. Ødegaard, Europa, Welt, Top-Niveau, Top-Talent, hat sich aber nie zeigen können, war ausgeliehen an Herrenwehen. Dann, ich glaube, San Sebastian, ja. Real Madrid, hat das nicht durchsetzen können und findet bei Arsenal wirklich zu dieser Weltklasse zurück, die ihm ja immer attestiert wurde. Und so Gabriel Jesus, so kannst du wirklich durch die ganze Mannschaft gehen. Kai Havertz, was hat er irgendwie einstecken müssen am Anfang der Saison, auch medial? 60 Millionen down the train, ne? Singen sie da jetzt, sarkastisch. Und das zeigt doch einfach, wenn du die richtigen Schlüsse triffst. Ne? Du hast Declan Rice geholt als Schlüsselspieler, haben auch viel Geld ausgegeben. Also Arsenal ist für mich ein Verein, der wirklich sich sensationell gut entwickelt hat auf allen Ebenen. Guter Trainer, gute Spieler, gutes Management, und ich bin der Meinung, das sollte auch wirklich mit dem Titel belohnt werden. Und man muss aber am Ende dann sagen, es geht leider Gottes, oder was heißt leider, es geht nur über City, weil man muss da auch Respekt haben. Also wenn du, ich glaube, das vierte oder fünfte Mal in Folge wäre das, bin mir gar nicht so sicher jetzt, dass es schon so viele Mal ist. Das ist halt auch vierte Mal in Folge, das ist auch absolut historisch. Es gab es noch nie da gewesen. Und da musst du sagen, Chapeau. Da wird halt auch einfach brutalste Arbeit geleistet. Also da ruht sich keiner aus, egal wie viel die Jungs verdienen, egal wie viele Topspieler da im Kader sind. Die spielen, die hauen sich rein, die haben eine Gier. Und das muss man dann einfach auch honorieren und sagen, ey, wenn ihr wieder oben steht, dann muss man den Hut ziehen und sagen, ey, ihr habt es absolut verdient, mal wieder.
Und ich denke, Mainz bleibt auch in der Bundesliga, um quasi jetzt diese Brücke nochmal zur Bundesliga zu schlagen.
Ja, ich glaube jetzt, sie brauchen ja noch einen Punkt in Wolfsburg. Ja. Für Wolfsburg ist ja schon alles durch. Ich glaube, den holen sie. Sie sind so gierig mit Bo Henriksen, einen absoluten Anpeitscher. Ich glaube, die Mannschaft hat sich gefunden, auch wenn es wirklich auf der letzten Rille war. Ganz, ganz wichtig für mich auch, dass Johnny Burkhardt wieder zurück ist. Also er war fast über ein Jahr, glaube ich, verletzt. Ich kenne Johnny selber noch. Toller Junge, toller Spieler, war Kapitän der U21. Also ich glaube, das war für Mainz auch absolut bitter, dass der so lange ausgefallen ist. Und ja, auch da zur rechten Zeit noch die richtigen Schlüsse gezogen, die richtigen Leute ans Ruder bekommen. Und ich glaube, ja, sie bleiben drin.
Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort, René. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, die nicht sehr reichhaltig ist, will ich mal sagen.
Es war eine schwere Geburt mit uns, muss man sagen. Ich habe oft verschoben. Du bist hartnäckig geblieben. Das ist auch eine Eigenschaft, die ich sehr schätze. Insofern habe ich das gern gemacht. Auch wenn es natürlich nicht mein täglich Brot mehr ist, mir sämtliche Szenen jetzt irgendwie anzuschauen, ist es natürlich noch eine Leidenschaft. Ne? Also ich bin mit Herz und Seele Torhüter und glaube, da auch ein bisschen Ahnung zu haben, und tausche mich da natürlich gerne mit Leuten aus, die da auch ein Interesse haben und die da auch Ahnung haben.
Das freut mich doch zu hören, René. Es hat man dir auch angemerkt, dass du da immer noch mit Leib und Seele Torhüter bist. Und ja, allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich auch noch eine schöne Woche. Ich bin jetzt wieder da. Nächste Woche geht es ja weiter mit einem großen Bundesliga-Saisonrückblick. Seid ihr auf jeden Fall gespannt, was da alles noch kommen wird. Bis dahin. Ciao.
Ja, tschüss.
Forms a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.